Hallo meine lieben Enliven-People, willkommen zu einem neuen Podcast eures hoffentlich Lieblingspodcasts, ich hoffe doch. Willkommen auch zu einer eurer Lieblingsformate, nämlich den Klonkriegen hier bei Enliven. Und wir haben sie ja schon alle durch, aber das stimmt nicht. Ein Spiel sind wir die gesamte Zeit so ein bisschen umgegangen. Wir sind rumgedrived, wir haben es so ein bisschen ausgelassen. Wir wollten nicht damit kollidieren, aber heute ist der Tag, an dem wir uns GTA-Klone anschauen. Ja, Grand Theft Auto. Und für den großen Autoklau braucht man jemanden, mit dem man gut Autos klauen kann. Nicht nur Pferde stehlen, sondern Autos. Und dafür kenne ich jemanden, nämlich den lieben Matze von Detailliebe. Es ist sehr cool, dass du da bist und wir rocken das heute. Hi.
Hi. Ja, ich bin auch gespannt, in welche Karren wir einsteigen und welche Passanten wir auf dem Gehweg überfahren. Ich finde es immer so schön in GTA, wenn man wegen einer Kleinigkeit vor der Polizei flieht, zum Beispiel, weil man sie gerammt hat, ganz leicht natürlich nur, und die Polizei überfährt dann bei der Verfolgung 6 Passanten. Finde ich immer super.
Ich stelle mir das sehr lustig vor, wenn mal dieser Polizeipräsident bei GTA irgendwie so Pressefrage beantworten muss und dann kommt die Frage, Polizeigewalt, darüber wollen wir jetzt hier nicht reden.
Ja, eigentlich, ne, ist GTA schon so ein bisschen die, ungewollt in dem Moment, aber auch irgendwie sarkastisch.
Die Cops sind...
Also sarkastisch ist es ja eh immer auch gewollt, aber...
Morbide. Also die Cops sind die schlimmsten Gangster. Das finde ich sehr lustig, weil bei Cyberpunk heißt es nämlich, dass die Cops keiner nimmt die Cops in Cyberpunk ernst, weil die Gangster all mehr Tech haben als die Cops. Die sind total ferne unterliefen, also sie können gar nichts, aber ich finde das sehr lustig.
Ja, schön. Ja, Cyberpunk, bin ich auch mal gespannt, ob das heute vorkommt, muss ich sagen. Generell gilt, glaube ich, ne, wir bewegen uns mit GTA-Klonen eher in den frühen 2000ern. Das war schon so eine Welle, die damals extrem groß wurde und dann so ein bisschen abgeebbt ist. Ich weiß gar nicht, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, ist um dieses klassische Großstadt-Setting mit Gangster ein bisschen ruhiger geworden.
Es gibt natürlich die paar Reihen, die noch existieren, die GTA noch nicht ausgestochen hat. Aber ja, ich sag mal so, die große Klonphase in allen Genres, wie wir das gemerkt haben, sind ja so die 2000er. Und dann hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Und dann blieben diese großen Genre-Könige übrig, mit denen sich alle Neuanwärter messen müssen. Aber bevor wir reingehen, müssen wir, glaube ich, erstmal wieder die DNA festlegen. Matze, was macht GTA zu GTA?
Das ist eine gute Frage, finde ich. Also auf jeden Fall finde ich Großstadt-Setting, das in einer offenen Welt. Also die zwei Sachen, finde ich, kann man schon mal festsetzen. Über andere lässt sich aber dann schon wieder streiten. Zum Beispiel kann man auch ein GTA-Klon sein. Das gibt es ja öfter mal, wenn man auf Seite des Gesetzes ist. Es gibt ja auch Spiele, da ist man undercover bei den Gangstern unterwegs zum Beispiel. Oder man ist sogar Polizist. Es kam jetzt auch dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß.
The Precinct.
Kam so ein Top-Down-GTA-Klon, wo man die Cops spielt raus. Aber ich würde schon sagen, die zwei großen Dinge sind Autoklauen in der Großstadt, die eine offene Welt ist. Ja, so irgendwie würde ich sagen, das macht für mich GTA am meisten aus. Natürlich aus der dritten Person, das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Und heutzutage wahrscheinlich mit Deckungsshooter-Gameplay, wobei ja die ersten GTAs das noch nicht hatten. Würdest du noch was hinzufügen?
Das G in Grand Theft steht für Großstadt. Finde ich sehr, sehr gut. Open World, dann die Frage, irgendwas mit Verbrechen werden wir ja haben, ob wir der Verbrecher sind oder die Verbrecherin oder ob wir eben die Leute fertig machen, die sich hier nicht an die Regeln halten wollen. Ich glaube, so diese eine Zutat, die ganzen Klone wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen haben, ist halt gerade diese Gesellschaftssatire, ne? Weil du ja das Gefühl hast, erstens werden alle Gangsterstreifen auf die Schippe genommen, aber es wird auch so viel Satire und so viel Gesellschaftskritik geübt. Und ich glaube, Klone kriegen noch irgendwie die Open World hin, Klone kriegen noch irgendwie Fahrzeuge hin, aber dann dieser Charme, dass man wirklich an den Lippen der ganzen Figuren klebt, das ist, glaube ich, das, was GTA für sich behält.
Mhm. Und ich hätte noch einen Punkt. Mhm. Wenn ich jetzt so an GTA denke, was mich seit Teil 1, also wirklich seit den Top-Down-Spielen begeistert hat, ist die Unvorhersehbarkeit der Welt. Ich habe das Gefühl, man kann nie genau wissen, was an der nächsten Straßenecke passiert, weil der Verkehr ein bisschen autonom wirkt. Und dadurch ist auch jede Mission jedes Mal ein bisschen anders, weil man nicht weiß, ob dieses Auto jetzt nach rechts abbiegt und einen einfach unvorhergesehenerweise umnietet. Und also die Welt hat schon einen sehr großen Chaos-Faktor durch die Art, wie alles geskriptet wurde.
wichtiger Punkt. Und das finde ich auch, warum gerade die Open World viel spannender als so eine Ubisoft Open World ist. Weil du halt einfach nie weißt, was zwischen A und B passiert, wenn du unterwegs bist. Und es kann ja wirklich alles passieren. Und ich glaube, ein Satz hat mich sehr begeistert, den ich mal in einem Essay gelesen habe. GTA ist kein Storyspiel, es ist ein Verbrechenssimulator. Es geht nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern eigentlich um 1000 Gründe zu liefern, um Verbrechen passieren zu lassen und darin irgendwie Einfluss zu nehmen. Und dass ich der eine Dominostein bin, der irgendwas zum Kippen bringt und dann passiert halt Chaos und es sieht halt auch immer anders aus. Und ich kann dir auch sagen, egal wie viele Verfolgungsjagden ich überlebt oder nicht überlebt habe, keine Verfolgungsjagd mit der Polizei ähnelte einer anderen.
Ja, und man kann auch GTA dadurch so schön unterschiedlich spielen und auch als Erwachsener wie als Jugendlicher was rausholen. Als Jugendlicher habe ich GTA angeworfen, um Chaos zu stiften. Heute bin ich da ein bisschen straighter und eher den Missionen nachgefahren. Aber allein dieses einfach in die Welt gehen und gucken, was passiert oder gucken, was man mit dieser oder jener Waffe anstellen kann, kann einen auch stundenlang begeistern. Oder man kann versuchen, irgendwelche Rekorde zu brechen. So lange diesem Fahndungslevel entkommen, wie es nur geht und so. Man kann sich sein eigenes Spiel erfinden. Das finde ich auch schön.
Die frühe Sandbox. Und ich finde, die Konnoisseure mögen sagen, ja, Gesellschaftskritik und spannendes Gameplay. Und ich finde, das Kid von der Straße wird es sogar noch am besten zusammenfassen, warum Rockstar bis heute eines der beliebtesten Spielkonzepte rausgebracht hat. Nämlich, wir hatten es damals in der Pubertät auch so genannt, es ist das scheiße Bauspiel. Ne? Ich habe früher auch nicht die Missionen gemacht, sondern ich habe gerade vor allem Cheats, das ist vielleicht noch ein Punkt, der auch bis heute eigentlich ausgestorben ist. Normalerweise verbirgt sich das irgendwo im New Game Plus oder in irgendwelchen Optionen, große Köpfe. Ach, was vermisse ich sie. Aber Cheats haben natürlich auch dazu gehört und dann hieß es natürlich Cheats einsetzen und die Cops nerven und Scheiße bauen. Sterben und dann wieder von vorne. Großartiges Spiel.
Ich muss auch so sagen, ich habe auch bei GTA 5 noch nicht ganz damit aufgehört. Ich erinnere mich daran, dass Freunde eingeladen hatten. Also irgendein Typ, Kumpel in irgendeiner WG, hatte eine PlayStation 4 gekauft. Das muss ungefähr zu Release gewesen sein. Ich weiß gar nicht mehr, wann GTA 5 kam.
2013.
Auf jeden Fall hat er dann eingeladen zum Saufen und GTA 5 spielen. Und dann saßen wir da zu dritt auf der Couch. Manche sagen, es wurde auch gekifft. Und wir haben mit irgendwelchen abgebrochenen Flaschen Esel verprügelt und so und haben halt geguckt, was diese Physik macht und haben uns einfach kaputt gelacht. Also durch diesen technischen Fortschritt wird es ja auch immer ein bisschen absurder, wie das Ganze aussieht. Und das konnte mich zumindest vor 10 Jahren dann auch noch mal begeistern. Keine Ahnung, ob das bei GTA 6 auch noch so sein wird, dass irgendein Kumpel anruft und sagt, komm, wir setzen uns noch mal auf die Couch. Aber es hat schon einen großen Humorfaktor, der aus der Spielwelt selbst kommt.
GTA, es entlockt uns unsere dunkle Gangsterseele, ohne dass wir begehen nur virtuelle Straftaten und werden auch nur virtuell dafür bestraft.
Ja, das sind die Sachen, die verstehen Menschen nicht, die keine Videospiele spielen.
Jedem sein Spiel, ne?
Ja, jedem sein Pläsierchen.
Jedem sein Pläsierchen, sein Laster, sein Sandkasten. Großartig. Wir haben euch gerade einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf ein Talk-Format von uns beiden, was ihr bei mir hinter der Paywall findet oder auf Steady. Detail Liven, was wir so schön getauft haben. Detail Liebe und Enliven. Schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr mich und den lieben Matze bisher noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Denn abonnieren geht vor studieren oder probieren oder so in dem Fall. Habe ich ja gelernt, dass man das einfließen lassen muss, weil die Leute sonst nicht wissen, wofür dieser Abo-Knopf ist.
Ich werde auch immer so ein bisschen mutiger, das einfließen zu lassen. Dieses YouTube-Game, man kommt nicht dran vorbei.
Drückt mal auf den Abo-Knopf und schaut, wie sich die Farben verändern. Das ist einfach nur großartig. In diesem Sinne.
Die Glocke nicht vergessen.
Die Glocke nicht vergessen. Jetzt haben wir wirklich alle
Hexen. Das habe ich übrigens noch nie gesagt. Das war mein erstes Mal,
dass ich die Glocke erwähne. Ich war dabei. Einen Tag vor Halloween 25 und ich war dabei. Netflix, wenn
und du man kann Videos jetzt auch hypen. Wenn ihr ein Handy habt und am Handy guckt, dann hype dieses Video. Es gibt Hype-Punkte.
Oh Gott, wir sind jetzt so richtige YouTube-Gangster, wir begehen alle Verbrechen. Okay, und dann schalte ich auch noch Werbung. Es ist ja schlimm. Jetzt haben wir das Niveau
erreicht. Vielleicht ist es auch nur Satire.
Vielleicht ist es auch nur Satire. Es ist gut. Wir haben das Niveau erreicht, mit dem wir das jetzt besprechen können. GTA-Klone, es gibt Tausende und Verabertausende. Wir schauen uns die an, die wir kennen und die wir nicht kennen. Und vielleicht findet ihr sogar was dabei. Und ist Klone immer negativ oder positiv? Wir werden es rausfinden. Lieber Matze, Ich habe hier auf Reddit, ich habe dir das Dokument zukommen lassen, eine Person gezeigt, die vor 3 Jahren tatsächlich mal eine Liste aller GTA-Klone festgehalten hat. Und ich überbreche jetzt mal, wie viele dort stehen. Ich glaube, es sind so über bestimmt 30, 40 Stück. Ich kenne sehr viele Titel davon. Ich kenne sehr, sehr viele Titel davon. Magst du mal einen rausnehmen, den du kennst und besprechen möchtest?
Okay, also ich habe die Liste jetzt vor mir. Da sind extrem viele Sachen dabei, die ich nicht kenne. Man muss auch dazu sagen, viele Sachen sind auf Plattformen erschienen, die ich nicht kenne. Zum Beispiel haben wir hier Gangster Crime City für das J2ME. Was ist das?
Ja, ist das ein Handy? Das ist mir auch aufgefallen. Oder Gangster Samurai 2009 ist auf der Brew und dem Doja erschienen. Sagt dir das was?
Ich habe keine Ahnung. WTF. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Zeug dabei. Also Java-Plattform, J2ME war für Java-Handys. Wow, okay, wow. Oh, wuh. Willkommen in der Vergangenheit. Würde ich natürlich Mafia nehmen. Ne? Ich glaube, Mafia war das erste Spiel nach GTA 3, das einen ähnlichen Hype, in Anführungszeichen, nicht ganz so hoch, aber das erste fähige Spiel nach GTA 3, das so eine Art Setting hatte. Wie stehst du zu Mafia 1 von 2002? Wir befinden uns hier ein Jahr nach GTA 3.
Ich, der aber alle Leute nervt, spielt bloß nicht Silent Hill 2 Remake, ihr müsst ja das Original von 2001 spielen, bla bla bla. Bin bei Mafia tatsächlich in der anderen Position. Ich habe das Original vielleicht mal auf einem Röhrenmonitor irgendwo mal gesehen und durfte nicht selber spielen, nur zugucken. Und kennengelernt habe ich dann erst Mafia Definitive Edition. Ich habe ja dein fantastisches Video dazu gesehen und dachte mir so, ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem Remake. Ich sage aber auch, es ist so vieles in Mafia nicht möglich, was in GTA möglich ist. Aber was Mafia gegenüber GTA definitiv hat, ist dieser gute alte 1920er Charme. Unabhängig davon, ob es jetzt das Remake oder das Original ist. Ah, das ist so guter alter Gangster-Stuff.
Ja. Ja, ich glaube, das sind auch Spiele, die man auf den ersten Blick schnell miteinander vergleicht, weil man steigt in Autos ein und fährt durch die Großstadt und schießt und so. Aber auf den zweiten Blick unterscheidet sie mehr, als man denken würde. Also da, wo GTA eben Sandbox ist, würde ich Mafia eher in diese Scarface, der Pate, Erzählrichtung schubsen wollen. Mafia schafft, was GTA 3 vielleicht auch ein bisschen machen wollte. Es schafft eine gute Geschichte, gut zu erzählen und auch wichtig, gut und aufwendig zu inszenieren. Und die offene Welt ist eigentlich mehr Transfer, also das ist einfach Strecke oft zur nächsten Mission. Da kann man lang nicht so ein Chaos veranstalten, man wird lang nicht so viele lustige Momente in dieser Welt erleben, sondern man wird eher diese Geschichte von, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, man darf seinen Namen nicht sagen, man empfindet eher die Geschichte nach. Aber ich mochte beides sehr gerne. Und was ich an Mafia sehr gern mochte, und da sind wir jetzt beim Thema jetzt, Remake oder nicht, ich mochte eben, dass es im Original noch kein Deckungsshooter ist. Und das hast du ja mit der Definitive Edition dann doch, ne?
Ja, korrekt.
Genau, und das fand ich sehr schön. Das war fast schon Doom-artiges Gameplay. Man musste in den Raum reinkommen und musste dann einfach zielen und schnell ballern. Und dadurch hatte es eine ganz andere Dynamik. Und es hatte auch eben, gerade weil es so oldschool gewirkt hat, etwas sehr Erfrischendes aus heutiger Sicht, wo ja fast alle Spiele, die aus der Third Person sind, Deckungsshooter geworden sind. Und gerade dieses Oldschoolige konnte ich da sehr genießen. Ich habe es auch durchgespielt und habe es sehr gerne gemocht.
Ich finde, darüber hatte ich eben kurz eine Diskussion gehabt. Mafia ist definitiv kein 70er-Titel, um Gottes Willen. Aber es gibt diese unterschiedliche Wahrnehmung. Wenn Spiele rauskommen, dann werden sie irgendwie so abgeschmettert von der Community oft. Aber das ist ja nicht wie GTA, wie dieser eine König im Genre. Und wenn sie dann älter geworden sind, dann ist man nicht so gemein, dann ist man auch nicht mehr diese Konkurrenzsicht. Dann fängt man auch so ein bisschen darüber an, ja, meinetwegen, es ist nicht wie GTA. Aber was macht es anders als GTA, dass man so ein bisschen auf die Eigenheiten guckt. Und da finde ich es halt cool mit den Ampelsystemen oder dass du so kleine Straftaten in Mafia begehen kannst. Mhm. Und diese Entwicklung eben in der Open World, ne, weil es halt eben keine statische Open World ist, sondern du wirst halt immer wieder rausgeschmissen, missionsbedingt. Und dann hast du auch Veränderungen, die sich dort ergeben haben aus Storytechnik. Ich finde es cool, dass bei GTA bist du halt quasi, kannst du die Story ja komplett ignorieren und bei Mafia wirst du halt komplett reingesungen und sie lässt dich halt nicht frei. Gleichzeitig kannst du auch mit so coolen Autos rumfahren, nämlich das ist mir bis GTA bis heute schuldig, wenn ich nicht irgendwo bei GTA Online mal so eine klassische Karre für 5 Millionen an den Kopf geschmissen bekomme. Es hat halt unglaublichen Charme, auch diese alten Karren zu fahren, selbst wenn die fast auseinanderbrechen. Aber das ist halt, wie gesagt, dieses Auto-Charme, den mir GTA halt nicht liefern kann. Und das erlebt ihr halt auch nur in Mafia.
Ja, genau. Und Mafia hat etwas sehr Naheliegendes genommen, nämlich diese schöne alte Chicago-Mafia-Zeit. Ne? Ist ja super naheliegend, aber war ja damals trotzdem noch frisch, weil das Genre noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Und ironischerweise würde ich sagen, es hat bis heute niemand in diesem Genre so richtig weitergeführt. Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt gerade nichts anderes mehr ein. Und mir geht es da wie dir, ich fahre auch sehr gerne mit diesen alten Karren herum. Und was ich an Mafia auch sehr mag, und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Schwerpunktsetzung, GTA setzt so diesen spielerischen Arcade-Spaß in den Mittelpunkt und Mafia versucht ein bisschen realistischer zu sein. Ich erinnere mich da an Szenen, wo ich es mit diesem alten Auto kaum geschafft habe, einen Berg hochzufahren, weil einfach die PS waren halt nicht da. Und dann sagt das Spiel halt, du fährst jetzt hier im Schneckentempo lang oder ne, man fährt über eine rote Ampel und wird von der Polizei verfolgt und so Sachen. Also so dieses Geschwindigkeitsdenken wird hier bewusst ausgebremst, also man wird ausgebremst und dadurch finde ich, ist es ein sehr schöner Kontrast zur GTA-Reihe und hat auch eben seine Daseinsberechtigung. Es wirkt nicht wie ein billiger Klon, sondern wie eine Art von Weiterentwicklung und würde ich auch heute noch empfehlen.
Ich finde es vor allem, ich liebe es halt auch, wenn man mit Hindernissen arbeiten muss, ne? Wenn Spiele sich immer nicht dadurch definieren, ja, du hast ja so viele Möglichkeiten, sondern was darf ich vor allem nicht machen, ne? Ich muss mich ans Gesetz halten oder so. Restriktionen, das mögen wahrscheinlich viele auch nicht mögen, vor allem auch so Spiele vielleicht unter Zeitdruck oder so, wenn man jetzt zum Beispiel an Dead Rising denkt, wo man das Spiel in bestimmter Zeit eben durchspielen muss, sonst hat man eben Game Over. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas, wenn ich mich an sowas gewöhnen muss. Mir ist tatsächlich ein Spiel doch eingefallen, ich bin gespannt, ob du es kennst, was auch in diese Richtung geht, nämlich tatsächlich Saboteur von Radical. Pandemic Studios natürlich.
Ja, Pandemic Studios. Ja, ähnliche Zeit, aber da befinden wir. Ja, also ich kenn's, ich hab's hier sogar rumfliegen für die Xbox 360. Ich hab's aber vielleicht mal eine Stunde gespielt. Ich weiß aber, dass wir uns da halt im Zweiten Weltkriegsszenario befinden. Ist ja schon noch mal was anderes, aber auch super interessant. Hast du das gespielt?
20 Jahre später. Natürlich ist auch mal wieder wo ganz anders. Ne? Wir sind in Frankreich und Saboteur. Ich würde auch sagen, es ist das Spiel, was einem Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg am ehesten kommt, weil wir eher so stealthy unterwegs sind und nicht offensiv. Gespielt habe ich es tatsächlich, weil ich ja während des Studiums viel Zeit hatte, Dinge nachzuholen. Das ist erstaunlich gut gealtert. Du kannst Karren fahren, damit wird's die GTA-Punkt erwischen. Du bist Assassin's Creed-mäßig unterwegs. Ich finde es sehr gut, ob du das jetzt bis zum Ende durchhältst und ob es dann irgendwann zu repetitiv wird und ob du alle Missionen feierst, das ist das eine. Aber für den Charme würde ich es dir definitiv empfehlen. Ich füge noch eine Sache hinzu, was ich sehr interessant finde bei diesem Spiel. Territorien gestalten sich dadurch, dass wenn Frankreich sie zurückerobert hat, sind sie bunt. Und wenn die Nazis sie noch weiterhin besetzen, sind sie schwarz-weiß. Und dieser Wechsel ist fließend. Und vor allem ist es natürlich dann toll, wenn du ein Gebiet befreist und dann die Farben auch wieder zurückkehren.
Ja, davon habe ich auch schon gehört. Das finde ich auch ein sehr schönes Gimmick, dass man sich halt am Anfang ja dann mehr oder weniger wahrscheinlich durch eine komplett schwarz-weiße Stadt bewegen wird. Und mit dem Erfolg, mit der Zeit, wird die Stadt ganz bunt werden. Das ist ja eine sehr schöne Visualisierung der eigenen Spielerfahrung. Und ich finde es auch schön, da sieht man ja auch wieder die Differenzierung in diesem Genre. Ne? Wir haben jetzt ein, sage ich mal, eher storystarkes Spiel gehabt wie Mafia. Wir haben jetzt ein eher sandboxiges Arcade-Gameplay-Spiel wie GTA gehabt. Und mit Saboteur, wo man ja im Widerstand ist, wenn mich nicht alles täuscht, Man ist so eine Art Partisane oder man ist halt eigentlich schwächer als die Macht, die man bekämpft. Und da geht man hier jetzt eben in dieses Schleichgameplay über. Und so gibt es ja so feine Grauabstufungen im Genre, wo man sich nochmal so ein bisschen ausprobieren kann. Und ich muss sagen, ich finde Saboteur super interessant. Ist halt immer die Frage, kommt man zeitlich dazu? Aber deine Empfehlung hat es jetzt auf jeden Fall für mich noch mal so ein bisschen relevanter gemacht. Vielleicht setze ich mich da irgendwann mal ran. Es ist auch von 2009. Ah ja, okay, ist auch von der Zeit von Red Dead Redemption. Das spiele ich ja gerade. Das heißt, da kriegt man immer so ein Gefühl für die Spiele der damaligen Zeit. Und oft bleibe ich da noch gern so ein bisschen in diesem Zeitrahmen. Vielleicht schließe ich es sogar an.
Ich würde sagen, Spiele aus der Zeit, wenn sie jetzt nicht eben zu diesen Hochkarätern gehören, sind vielleicht ein bisschen schlecht gealtert. Sie hatten aber unglaublich viel Potenzial. Das ist das, was ich bei heutigen Spielen so ein bisschen vermisse. Sie trauen sich nichts mehr, sie machen nichts mehr Neues. Sie sind halt alle glatt gebügelt. Also kennst du ein Open-World-Game, kennst du eigentlich fast auch alle. Und ich fand, es war noch so zu dieser Zeit so unglaublich divers. Deswegen, oft ist es so, wenn wir über Klonen Ikone sprechen, müssen wir auch genau in diesen Zeitraum zurückgehen, wo Leute noch ausprobiert haben. Sie haben natürlich kopiert, sie haben sich aber auch mehr noch inspiriert. Ich glaube, heutzutage kopieren wir viel, früher haben wir viel mehr inspiriert.
Das ist, glaube ich, auch so die Zeit, die frühen 2000er, bis so Mitte, also bis so 2010 circa, wo auch noch viele Lizenzspiele entstanden sind. Und ich glaube, so dieses Klon- und Lizenzspielende hat viel damit zu tun, dass die Produktionskosten steigen. Also man ist so mit Mittelmaß, kommt man jetzt finanziell nicht mehr auf schwarze Zahlen. Und die Aushängeschilder wie GTA 3 setzen oder GTA an sich setzen halt einen Standard, den man kaum erreichen kann, an dem man sich aber als Konsument orientiert. Ich glaube, das ist so, ne? Man ist jetzt einfach in so einem Stadium, wo die Spieleentwicklung so viel teurer geworden ist, dass so viel Kreatives oder auch Dummes, Lizenzspiele, nicht mehr passiert, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich auch ein Herz habe eben für diese Kuriositäten, aber eben auch für diese Lizenzspiele. Ich finde, trotz der mangelnden Qualität, die da jahrelang überall erschienen ist, dass Lizenzspiele ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie uns bekannte Marken oft auf ihre Art und Weise noch mal näher gebracht haben. Ich vermisse das ein bisschen.
Ich vermisse es auch noch. Die Zeit, wo alle möglichen Filme auch noch einen Racer brauchten, obwohl das total überflüssig ist. Ich weiß nicht.
Star Wars
Racer. Oh, der war ja sogar noch cool. Ich erinnere mich zum Beispiel, kennst du den Animationsfilm Ants von DreamWorks, von den Shrek-Machenden?
Ja, natürlich.
Ja, und das Ding hatte auch einen Racer. Es ist doch das bescheuertste Szenario für einen Racer, aber wir haben es trotzdem bekommen. Ich sag ja, Trash hat eine Daseinsberechtigung. Das Einzige, was keine Daseinsberechtigung hat, sind Spiele, die mir noch nach dem Kaufen noch mehr Geld entziehen wollen, also Cash Grabs. Das ist für mich unverzeihlich, das ist für mich eine Todsünde. Und Spiele, die langweilig sind, aber Trash kann auch spannend sein. Schaut dazu bitte in mein Stray Souls Video rein, im wohl schlechtesten Silent Hill Klon aller Zeiten. Ein unglaublich witziges Video geworden.
Trash kann super interessant sein. Und gerade bei Lizenzspielen hat man ja oft schon eine Verbindung zu dieser Marke. Und ich finde, da war oft die Einstiegshürde einfach niedriger, weil man schon wusste, um was es so geht. Und das habe ich oft sehr genossen. Da dann diese Marke noch mal zu erleben, oft, ja, wie gesagt, auf eine sehr dumme Art und Weise. Aber ich spiele es heute noch gern. Also ich habe jetzt auch neulich ja Buffy gespielt zum Beispiel. Und ich hatte großen Spaß.
Ach, großartig. Früher Gaming war, also was war, Gaming war früher besser, ist Blödsinn, aber Gaming war früher irgendwie anders. Nee, es war definitiv anders. Es war anders.
Ein bisschen dümmer auch.
Es war dümmer,
ja. Und es gab mehr große Marken, große Namen, die ausgeschlachtet wurden. Was jetzt nicht per se unbedingt gut ist, aber interessant ist es allemal. Und wir werden auch noch heute darauf zu sprechen kommen, dass GTA-Klone massiv abgenommen haben. Also Anfang der 2000er war da viel mehr los als heute, weil man das eben jetzt mit geringem Aufwand oder mittlerem Aufwand einfach nicht mehr kopieren kann.
Ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, ich bin Dev und ich möchte ein Spiel entwickeln, sage ich ihm, die wohl schwierigste Challenge wäre, ein Horrorspiel zu entwickeln, weil dafür wirst du nicht viele begeistern. Und wenn du ein Genre haben möchtest, mit dem du viele begeisterst, nämlich gerade diese Großstadtsimulatoren, dann wirst du wahrscheinlich nicht das Geld dafür haben. Also es ist das schlimmste Genre, was man sich vorstellen kann. Und Rockstar hat natürlich da über die Jahre auch sehr, sehr viel Geld gescheffelt. Die haben an sich auch kein Spiel wirklich verkackt. Das eine ist halt diese eine Remake-Trilogie der alten GTA-Spiele. Da muss man auch fairerweise sagen, das haben sie outgesourced an ein untalentiertes Studio, beziehungsweise an ein Studio, das da wirklich sehr, sehr wenig Zeit dafür hatte, auch sehr wenig Talent dafür. Das ist so, glaube ich, der einzige Fauxpas, den die sich geleistet haben, und die sitzen halt auf ihrem Geld und die können halt genau dieses eine Genre liefern, was alle Welt haben kann, wofür andere Studios kein Geld haben.
Ja.
Das ist die Sache.
Und dieses Genre lässt sich auch nicht in den Indie-Bereich irgendwie kopieren.
Nein.
Dafür ist es viel zu komplex und aufwendig. Es gibt einige Versuche. Es gibt so zum Beispiel Vivat Slovakia oder so. Kann ich mal empfehlen, dass man da mal reinguckt. Das ist so ein GTA in Bratislava. Und die haben alle das Problem, diese Indie-Projekte, dass sie es mit der Performance nicht hinkriegen. Weil so eine Stadt muss ja irgendwie simuliert werden. Und das sind halt alles Ruckelspiele. Und dadurch lässt sich das auch nicht so leicht in den Indie-Markt transferieren. Vielleicht könnte man das mit sehr reduzierter Grafik schaffen irgendwie, aber da ist bisher keine große Welle angerollt und ich verstehe auch, warum nicht.
Das sieht ja fantastisch aus. Ja. 17. April 2025, mich wundert es nicht, dass ich das verpasst habe. Es ist bei 492 Rezensionen ausgeglichen hier auf Steam. Aber das ist ja, oh Gott, das sieht ja super charmant aus. Die Autos haben Schadensmodelle.
Das Problem ist, das war jahrelang im Early Access und wurde dann unfertig fertiggestellt. Die haben es technisch nicht hinbekommen, das irgendwie zu, also das ist einfach ein unrundes Produkt.
Bitte, bitte, bitte PS4, bitte PS4. Nein, ich krieg's natürlich nicht auf PS4, ich krieg's nur auf Steam. Nee. Ach ja, vom Charme her würde ich sofort erkennen, dass sie sich halt gerade an GTA 4 orientiert haben. Natürlich, sie haben es in einen anderen Raum verfrachtet, aber so der Stil erinnert mich doch sehr stark an GTA 4 von den Bildern her. Und vom,
das ist doch mega interessant, sowas. Es gibt auch noch so eins, das in den brasilianischen Vavelas spielt. Aber das ist auch seit 100 Jahren irgendwie in Entwicklung, im Early Access.
Lass mich hören.
Das heißt 171. Kann ich auch noch empfehlen. Das ist ein Open-World-Action-Adventure in Brasilien halt. Aber das hat ähnliche Probleme, es hat auch ein bisschen zu kämpfen, hat aber bessere Bewertungen als Viva Slovakia. Und hier scheint so etwas wie eine Hoffnung zu existieren, dass hier mal ein akzeptables Endprodukt rauskommt, was sehr schön wäre. Weil gerade Brasilien, da wären wir wieder bei dem anderen Thema, ist ja super unausgelutscht. Ich habe es vielleicht schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber man hat ja oft das Problem, dass Videospiele immer aus denselben Ländern kommen, weil es irgendwo große Branchen gibt. Und dass sich eben auch aus Risikominimierung oft nicht getraut wird, mal Kulissen zu nehmen, die nicht schon tausendmal genommen wurden. Also so eine Großstadt in Brasilien sieht man einfach im Spiel nicht. Es ist immer Amerika oder Paris vielleicht noch. Und ich fände es super geil, wenn es da ein bisschen mehr gäbe, was uns auch mal komplett andere Architektur zeigen würde, so. Das wäre super geil.
Das finde ich halt auch immer schade, ne? Ist allgemein so das amerikanische Hollywood-Problem, ne? Wir kennen Highschools, wir kennen alles Bräuche, weil halt auch einfach dieses Land das meiste Geld hat und quasi auch die meiste Werbung für sich machen kann. Und deswegen, ich finde es so viel schöner, auch mal einfach andere Sachen zu sehen, ne? Weil die Welt ist ja auch deutlich bunter und diverser, als es dann Amerika uns manchmal glauben lassen möchte. Danke auf jeden Fall für den Tipp mit 171. Ich sehe aber gerade keinen PS5-Release oder PS4-Release. Also aktuell sehe ich es nur auf Steam, aber du meintest ja Early Access.
Ja, ja, genau, das ist noch in den Kinderschuhen auch, ja.
Tatsächlich vermisse ich ja einen Kandidaten hier in dieser Liste. Und tatsächlich ist es, hast du schon mal von Lego City Undercover gehört?
Natürlich, natürlich. Ich glaube, es ist geil. Ich weiß auch nicht. Also mich macht das Spiel super an.
Das ist Anfang der 2010er. Es gibt so ein sehr lustiges Video, da hatte man sich so ein bisschen lustig über Cyberpunk gemacht, weil es zum Release ja in einem komplett anderen Zustand erschienen ist. Und da hatte jemand ein Vergleichsvideo gemacht, alle Features, die es in Lego City Undercover gibt, aber nicht in Cyberpunk 2077. Und wirklich so, wirklich der kleinste Scheiß. Und es war schon echt gemein zuzusehen. Aber wir spielen einen Cop in Lego City Undercover. Es hat eine Open World. Wir können auch Auto fahren. Wir können Gangster lahmlegen. Und das spricht mich dann schon deutlich mehr an als diese Lego-Spiele, denen ich Star Wars oder Herr der Ringe nachspielen kann. Weil da sage ich dir auch, hast du eins gespielt, hast das System verstanden und so richtig den Charme hat es dann irgendwie nicht. Auch wenn der Lego-Humor natürlich toll ist. Aber dann würde ich mir eher so ein Lego City Open-World-Spiel angucken wollen.
Also ich kann sagen, ich spiele gerade mit meinem Sohn Lego Star Wars. Also ich bin da jetzt gerade aktuell mit einem Fuß tief drin. Wir haben jetzt Episode 1 durchgespielt. Wir haben so für die Xbox 360 die komplette Saga, die ersten 6 Filme. Und ich bin gerade dabei, ihm das näher zu bringen. Er ist unglaublich begeistert. Er wird am liebsten den ganzen Tag nichts anderes machen. Ich kann verstehen, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch schon mal irgendwann vor langer Zeit Indiana Jones gespielt und noch irgendwas. Und es fühlt sich ehrlich gesagt so an wie dasselbe Spiel. Also es ist immer das Gleiche, ja. Man baut irgendwas auf und dann haut man Gegner platt und dann kriegt man Geld und dann wird man selbst platt gehauen und verliert Geld. So, das ist so die Formel. Dazwischen gibt es aber eben, wie du sagtest, diesen Lego-Humor, der ohne Worte auskommt. Und den finde ich auch sehr charmant. Er ist sehr kindlich, aber auf eine sehr charmante Art. Und eben diesen in so eine GTA-offene Welt zu verfrachten und das Ganze vielleicht sogar noch so ein bisschen kindlicher und ein bisschen gewaltärmer zu verpacken, finde ich auch mal schön, ne? Weil diese GTA-Spiele sind ja auch immer sehr oft sogar sehr gorig, aber auf jeden Fall sehr brutal und moralisch fragwürdig. Und da so eine Lego-Alternative klingt wie eine Einladung, die man eigentlich annehmen sollte, seitdem dieses Spiel rausgekommen ist, habe ich eine Sympathie für das Ding, obwohl ich es bis jetzt nicht gespielt habe.
Schauen wir mal ganz kurz, was Metacritic dazu sagt, auch wenn das natürlich eine Zahl ist, die komplett unwichtig ist. Was hören wir?
Eine 80. 75, sage ich.
Ich habe eine 80 bei 66 Kritiken. Das sieht ja sehr gut aus. Ja,
Und ich sehe Splitscreen, also ich bin auf der Steam-Seite und ich sehe, man kann das hier wohl, das sieht nach Rennen aus. Man kann hier wahrscheinlich auch Rennen fahren gegeneinander. Auch gut. Und auch hier ist mein Sohn mir voraus. Er war irgendwann mal bei einem Kumpel und saß auf der Couch und der Kumpel hat dieses Spiel gespielt und seitdem erzählt mein Sohn immer mal wieder was davon und hätte es natürlich auch gern, weil Unsinn machen ist mit 8 Jahren super gerne gesehen und das geht da anscheinend auch ganz wunderbar.
Damit wären eigentlich alle Punkte erwischt. Unsinn machen statt Scheiße bauen. Ihr hättet nicht gedacht, dass wir euch eine pädagogisch korrekte oder empfehlenswerte Variante mitbringen bei den GTA-Klonen. Doch, haben wir auch auf Lager. Hier kann alles passieren bei Enliven. Lego City.
Wie die Eltern, die
Enliven hören, genau. März 2013. Ach du Heilige, ist das alt. Ah. Matze, wir sind so alt.
Schon wieder 12 Jahre.
Wir sind so alt geworden. Ja. Ich möchte mit dir mir noch eine Sache angucken. Du hast ja eine fantastische Community, genauso fantastisch wie meine Community. Und die haben ja unter dein fantastisches GTA 3 Video, in dem ich auch vorkomme, haben sie einen Kandidaten reingeschrieben, den ich sehr interessant finde, nämlich Urban Chaos von 1999 von Eidos, also dem Tomb Raider Entwickler. Hast du davon schon mal gehört?
Ich habe davon gehört, vor ungefähr 6 Tagen in der Kommentarspalte bei Detailliebe.
Ach, warst du auch dort, ja.
War ich auch gewesen. Vorher habe ich davon wirklich noch nie gehört gehabt, aber es hat gleich mein Interesse geweckt, weil da irgendjemand geschrieben hat, ja, das war irgendwie von 1999, also vor GTA 3 und 3D und man ist in der Open World unterwegs. Das ist ja schon mal etwas, was Interesse weckt. Ich habe auch kurz in ein Gameplay-Video reingeguckt, das sah ganz nett aus, aber ich habe mich nicht tiefgehender damit jetzt auseinandergesetzt. Was ich ganz interessant finde, ist natürlich, dass für die Dreamcast erschienen ist. Ich habe ja schon mal gesagt, ich war einer der 5 Leute in Deutschland, die eine hatten. Aber man sieht auch, wenn man sich jetzt den Metascore anguckt, das hat wohl für die Konsolen komplett versagt. Oh. Da bewegen wir uns bei 50% und beim PC bei 76%. Ja, finde ich super interessant. Ich habe auch schon gesehen, dass es das bei GOG gibt. Ich gebe es gerade noch mal ein. Oder verwechsel ich das jetzt? Nee, es gibt es auch bei GOG. Ja, ist auch so ein Ding von Zeitgeschichte und wie viel GTA steckt da wohl schon drin. Kann ich noch nicht so absehen. Hast du denn mehr Bezug als durch meine Kommentarspalte?
Also danke nochmal für die Kommentarspalte. Kollektive Brains, die Community vergisst nichts und deswegen, ich finde sowas immer, solche Schätze unglaublich toll. Und ich als Spielejournalist weiß nach Jahren immer noch nicht alles. Das ist immer erfrischend zu sehen. Auch hier wieder, wir sind keine Gangster, sondern wir spielen halt Streitkräfte, die sich um ihr Territorium kümmern müssen. Man merkt deutlich, dass das von den Tomb Raider Machenden ist, weil seht ihr sofort, nämlich bei den Kletteranimationen. Die Autoanimationen sind auch exakt dieselben wie in Lara Croft-Spielen. Was ich irgendwie cool finde, man sieht, dass diese Person auf die Autos zuläuft und du denkst in dem Moment, ja, das ist ja nur Kulisse. Das kann jetzt nicht sein, dass sie das Auto betritt. Doch, die Autos können betreten werden und dann fahren diese klobigen Teile auch noch durch die Gegend. Das versprüht so viel Charme, dieses Spiel. Und das würde ich mir auch echt gerne angucken, um zu sehen, was es Eigenmacht, ne? Was ist Eigenmacht, nicht nur grafisch, sondern auch vielleicht featuretechnisch.
Ja, und was auch ein bisschen an Tomb Raider erinnert, ist, dass über die Straßen so Seile, es sollen wahrscheinlich Stromkabel oder so sein, gespannt sind und man kann so rüberrutschen. Also es hat auch auf jeden Fall diese Akrobatik-Elemente drin. Die Leute schreiben davon, dass es aber äußerst unfaire Savepoints hat und man dazu gezwungen ist, immer wieder die gleichen Abschnitte zu machen und für viele macht das Spiel kaputt. Ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen allergisch, wenn das unfair ist. Also wenn unfaire Missionen unfaire Speicherpunkte haben, also diese Mischung, eins von beiden geht meistens noch, aber beides zusammen kann dann schon sehr ermüdend sein. Also ist so ein Fall von, ich würde mal reingucken bei anderen, aber ich glaube, spielen bin ich eher raus.
Es ist so lustig, ne? Was ich privat spielen würde und was ich für ein Video spielen würde, das ist total unterschiedlich, ne? Weil meine Frustresistenz bei privaten Spielen ist gleich bei 0. Aber bei Videos ist sie schon deutlich höher. Danke auf jeden Fall für diese Empfehlung als GTA-Klon oder beziehungsweise als GTA-ähnliches Spiel.
Super interessant, und da fällt mir was ein. Du hast mir auch mal einen Link geschickt zu einem Spiel, das nicht erschienen ist, aber eigentlich vor GTA 3 erscheinen sollte und eine ähnliche Idee hatte. Erinnerst du dich noch,
ja, wie es hieß? Ja, Loose Cannon von Digital Anvil. Das ist das Studio, bei dem Chris Roberts zuvor gearbeitet hat. Das ist die Person, die Star Citizen, diese komische Weltraumsimulationsreligion, gegründet hat. Und die hatten ein Spiel namens Loose Cannon. Dann wurde das Studio aber verkauft. Dann hatte Ubisoft die Rechte da dran und Ubisoft hat dieses Ding geschlossen. Und das ist irgendwie witzig, weil tatsächlich habe ich vor kurzem rausgefunden, es gibt ein Spiel namens I'm Alive von 2012 von Ubisoft Shanghai. Hi. Und das ist eigentlich Last of Us, bevor Last of Us rausgekommen ist. Es ist irgendwie lustig, dass Ubisoft eigentlich oft schon irgendwie diese Potenziale in der Hand hatte und dann andere Studios sie besser umgesetzt haben.
Ja, wobei dieses I Am Alive, muss ich sagen, habe ich sogar mal reingespielt. Das war asozial schwer. Also im Vergleich, es war lange nicht so auf dem Mainstream gepolt wie ein The Last of Us, sondern es ging viel darum, in den richtigen Momenten das Richtige zu tun. Also man hat Passanten getroffen und man wusste jetzt nicht, sind es Leute, die einem feindlich gegenüberstehen oder nicht? Bedroht man sie vielleicht besser oder greifen sie einen erst dann an, wenn man sie bedroht? Also es hatte viel so mit Sozialverhalten zu tun, aber es war dadurch auch unvorhersehbar und unfair, weil du halt einfach die ganze Zeit gestorben bist und jetzt nicht genau wusstest, warum. Also, aber die Idee dahinter war ganz interessant und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel bis heute so eine große Fanbase hat, weil es eben sehr speziell und besonders war, aber besonders gut würde ich sagen, war es nicht.
Auch wieder so ein Fall, da würde ich mir gerne angucken, wegen dem Potenzial.
Ja, genau, das ist so ein Spiel, das hat, glaube ich, enormes Potenzial, auch für ein Video, ja, auf jeden Fall. Aber Ubisoft hat sich ja dann irgendwann in dieser Zeit, auch 2012, die haben sich ja dann irgendwann kannibalisiert. Das war ja schon nach Far Cry 3. Und dann haben sie ja wirklich 10 Jahre lang 30 Mal dasselbe Spiel gemacht.
Das ist genau diese Kopierphase, nicht mehr Inspirierphase. Wir wissen über Loose Cannon wirklich nicht sehr viel, außer dass es sehr GTA-ähnlich ausgesehen hat.
Voll.
Das hätte ich echt zu gerne gesehen, ist aber, also der letzte Stand war halt eine spielbare Beta-Version und was davon noch rumgeistert, sind irgendwelches Footage von E3, wo man es noch gesehen hat. Also da müsste man an sich die ganzen Redakteure mal an Land ziehen, die das mal wirklich auch spielen durften oder gesehen haben. Finde ich interessant, muss ich sagen.
Ja, ja, aber das ist immerhin, ne? Also ich finde es immer eine Goldgrube, wenn Spiele abgebrochen werden in der Entwicklung, was ja oft passiert, aber ganz selten gibt es dazu schon Gameplay. Und ich finde es im Rückblick immer sehr interessant zu sehen, welche Spiele es nicht geschafft haben und dann irgendeinen E3-Trailer anzugucken und dann je nachdem entweder zu trauern, weil es gut aussieht, oder sich zu freuen, weil man weiß, es war die richtige Entscheidung. Und bei Loose Cannon ist ja zumindest ein bisschen Fleisch da. Man könnte da auch bestimmt mal ein Video zu machen.
Mit den 3 Beiträgen, die man auf YouTube dazu findet. Ich betrachte mich als Gaming-Journalist oft immer mehr eigentlich als so ein Internet-Archäologe, ne, weil ich einfach liebe, sowas auszubuddeln. Genauso wie Archäologen manchmal so Überreste von ganz alten Zivilisationen finden. So finde ich es interessant, wenn man so ein Game ausgräbt, ne, den Staub dann wegpustet und dann denkt, ah, interessant, okay, interessant. Das müsste aus der Dings-Ära sein.
Ich kann auch empfehlen, im Internetarchiv gibt es die ganzen Bravo Screen Funds als PDF. Da bin ich neulich drüber gestolpert. Ich hatte einen großen Spaß, die Bravo Screen Fund von 1999 zu lesen und so. Und da findet man auch Schätze teilweise. Also entweder man kriegt natürlich den Zeitgeist hautnah mit. Ist ja ein bisschen wie eine Zeitreise. Man, ne, den monatsaktuellen Shit aus der Gaming-Szene kriegt man da nochmal so aufbereitet und merkt, was die Leute beschäftigt hat. Zum anderen war die Screenfun auch einfach eine seltsame Zeitung, die jedes Spiel gefeiert hat. Also wenn in der Screenfun ein Spiel eine 2- hatte, dann war das eigentlich Spiels nicht. Und also ich hatte einen großen Spaß, da nochmal reinzuschnuppern, kann ich nur empfehlen.
Ich habe vor allem gemerkt, als ich mir so alte Magazine mal im PDF angeguckt habe, wie sexistisch das damals noch gewesen ist. Ne? Dass du gemerkt hast, dass es wirklich nur für eine bestimmte Zielgruppe geschrieben worden ist, vor der man sich ja wirklich weggruselt. Also nicht gute alte Zeit, furchtbare, interessante alte Zeit. Aber auch noch ein ganz anderer Journalismus, ne, der von Clickbait auch noch nicht so viel wusste. Man merkt so ein bisschen, als der YouTube-Druck noch nicht da war, Da konnten Texte noch richtig Texte sein, aber man merkt heute, ne, es ist halt alles dieses Scrollbare. Test aufgemacht, schnell zur Wertung runtergeklickt und dann weg. Wozu macht sich die Person überhaupt noch die Zeit, diesen ganzen Text zu schreiben?
Ja, ja, absolut. Aber auch ein bisschen ermüdend, wenn man aus heutiger Sicht so eine Screenfun liest, dann merkt man halt erstmal, wie sehr das Produktbeschreibung war, weil die Leute haben halt im Internet noch nicht gucken können, um was es in dem Spiel geht, und dann geht es in den Tests eigentlich die ganze Zeit nur darum zu beschreiben, was für ein Spiel es ist. Ja, das ist also so wenig Meinung war da drin, außer vielleicht am Ende im Fazit. Und das finde ich aus heutiger Sicht dann auch, ehrlich gesagt, ganz gut, dass zumindest diese Phase vorbei ist.
Ich bis heute auch für mich das Langweiligste in einem Test, wenn Elemente beschrieben werden, weil, sorry, das ist keine Waschmaschine. Ich möchte auch nicht hören, was in der Suppe drin ist, sondern ich möchte eigentlich so einen Reisebericht hören. Ne? Was hat die Person erlebt, die das gespielt hat? Das ist mir viel wichtiger. Dann weiß ich auch, ob ich das selber erleben möchte oder nicht. Weil nur weil ich die
Absolut.
Nur weil ich, sorry, wenn du halt Technik eine 8 gibst und dann gibst du Gameplay eine 5, das bringt mir halt nichts. Das was du kannst qualitative Werte nicht quantitativ ausdrücken. Ja, wir tun das, aber eigentlich macht das keinen Sinn.
Ja, aber das ist auch immer noch, also die Leute sind auch so gepolt, die Leute, die Tests gucken. Ich kriege immer mal wieder Kommentare wie, oh, du hast jetzt ja gar nichts zu XY gesagt, das ist ja kein guter Test. Also die haben auch oft den Anspruch, als müsse man ein Produkt in Gänze wiedergeben. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, wenn ich was nicht erwähne, also zum Beispiel, wenn ich die Musik nicht erwähne, dann ist eigentlich doch klar, sie hat mich nicht genervt, aber sie hat mich auch nicht begeistert. Dann ist es einfach vielleicht in dem Moment nicht erwähnenswert. Und dann muss ich doch nicht darüber nochmal 3 Absätze schreiben, wie okay die Musik ist, sondern es ist doch viel spannender, die Punkte dann länger zu bearbeiten, wo Fleisch dran ist.
Das stelle ich, stell ich mir sehr lustig vor, wenn diese Person quasi so eine metaphorische Waage vor sich hat, ne, und alles abwägt und dann so, was sagt der Matze denn da dazu? Ja, okay, dann tue ich das mal nach links. Aber dieser eine Punkt zum Soundtrack, der hätte es vielleicht noch zum Kippen gebracht. Nein, hätte er nicht. Wenn, ne, also das hätte ja nichts geändert, wenn du es erwähnt hättest. Also ich verstehe Vollständigkeit dahinter auch nicht. Und ich sage auch, das haben wir jetzt im Vorfeld nicht aufgezeichnet, aber ich bin der Meinung, man muss für Gaming-Test-Spiele nicht zwangsläufig durchspielen. Weil, also wenn du bis zu 70% eine Scheißzeit hattest, dann wäre die 30% am Ende auch nichts mehr ändern. Zumal die Frage ist, wie viele Spiele spielt ihr selbst eigentlich noch durch? Ich würde bezweifeln, dass ihr die meisten Spiele überhaupt noch durchspielt. Was aber auch nicht schlimm ist, weil es gibt deutlich mehr Spiele als Stunden in der Zeit, auf der Welt, in eurem Leben.
Nee, das stimmt, aber da hatten wir auch, im Vorgespräch hatten wir es darüber, ja. Ich bin aber auch der Meinung, dass Spielemagazine dann transparent sein müssen. Also sie können mir keinen Test verkaufen und dann nur 50% des Spiels gespielt haben. Und das passiert heute ganz oft. Ich finde, da müsste man halt sagen, hey, wir haben jetzt 50% des Spiels gespielt. Unser Eindruck bis hierher ist. Ich habe auch im Vorgespräch zum Beispiel das Beispiel Elex 2 genommen. Ich habe Elex 2 durchgespielt. Und Elex 2 von Piranha Bytes, Gothic-Macher und so, für die Leute, die jetzt Elex nicht kennen sollten, ist ein Spiel, das ab 50% ungefähr komplett auseinanderfällt. Das ist hinten ein komplett repetitives Scheißspiel, hat aber trotzdem den gleichen Metascore wie sein Vorgänger. Und ich führe das darauf zurück, dass es im Umkreis von Elden Ring und noch irgendwelchen hochklassigen Spielen erschienen ist. Und aufgrund der erwartet niedrigen Klickzahlen bei Elex eben auf Elden Ring Fokus gesetzt wurde. Und es führt dann eben zu einem Zerrbild, zum Beispiel bei Metascore, weil diese zweite Hälfte in keinem Test, der dort aufgeführt ist, kritisiert, ja nicht mal besprochen wird. Und das ist passiert alles ohne eben diese Transparenz. Da sagt niemand, hey, wir haben es nicht durchgespielt. Und ich war total überrascht davon, wie schlecht das Spiel hinten raus ist, weil nirgends davon die Rede war. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass es komplett subjektiv ist und nur ich sehe diese Schwäche. Aber für mich war sie so klar, dass ich der Meinung bin, die Leute haben es einfach nicht gespielt, aber auch niemandem gesagt. Und das finde ich dann schon falsch.
Sind Journalisten eigentlich die größten Gangster? Berechtigte Frage.
Ja,
berechtigte,
ich meine, das ist halt Zeitgeist, ne? Und das ist es. In einem Heft wäre es wieder was anderes. Da wären wir jetzt wieder die Screenfahren, die hätten es durchgespielt damals.
Damals gab es auch weniger Spiele. Damals kamen wahrscheinlich Keys auch noch oder Produkt oder physische Exemplare kamen vielleicht auch noch rechtzeitig. Ich sag mal, es wäre irgendwie weird, ein Spiel zu loben, was aber dann hinten raus zerfällt. Ne? Also wenn die zweite Hälfte gar nicht so ist wie die erste oder sowas. Wenn ein Spiel bis zu 50% richtig Mist ist und hinten raus noch schlechter wird, dann würde ich sagen, da habt ihr nicht wirklich was verpasst. Aber da ist auch immer die Frage, was möchtest du bei einer Kaufberatung abdecken? Und ich glaube, da ist das erste Drittel deutlich wichtiger als das letzte Drittel, weil du dich ja sonst bis dahin quälen musst. Deinen Punkt verstehe ich, aber da sollte man transparent sein in dem Sinne.
Ja, genau. Das ist so für mich der Punkt, ne? Die Transparenz einfach. Weil es kostet auch zu Release 60 Euro. Und ich glaube, Leute, die zum Beispiel Piranha Bytes an sich mögen und dann 60 Euro hinlegen, sind auch daran interessiert, ob es Spaß macht, durchzuspielen.
Das ist, ihr seht, man kann nicht über eine Sache reden, man muss auch über die anderen 8 Sachen reden, die damit zusammenhängen. Und gerade GTA-Klone ist definitiv ein Thema. Wir haben ja jetzt schon die ganze Liste gesehen und wir blenden sie auch immer wieder ein. Nichtsdestotrotz möchte ich noch ein paar vielleicht noch durchgehen. Hast du noch einen Kandidaten oder soll ich einen nennen, Matze?
Also was ich gespielt habe, durchgespielt, aber inzwischen auch vor über 10 Jahren, ist Sleeping Dogs. Mhm. Sagt dir das was?
Ja.
Das ist das Hongkong-GTA, so würde ich es heute mal nennen. Und auch hier haben wir wieder eine nette Variation. Also zum einen natürlich erstmal das Optische. Ich finde, diese GTA-Klone in der asiatischen Großstadt hat man selten. Aber das Ganze hat, was ganz spannend ist, einen Nahkampffokus gehabt. Man ist da auch so als Undercover-Agent irgendwie in der Yakuza drin und versucht dann so nach und nach Sachen aufzudecken. Und immer wieder wollen einem Gangs in der Stadt an den Kragen. Und das Ganze ist aber eben vielleicht auch ein bisschen wie bei den Yakuza-Titeln auch, mehr auf Nahkampf ausgelegt. Und es wurde oft verglichen mit dem Batman-Kampfsystem. Also man drückt im richtigen Moment blocken, wenn der Gegner zum Beispiel gelb leuchtet, drückt man Y und dann kann man irgendwelche Kombos ansetzen, den verprügeln und dabei, was immer ganz lustig war, auch die Umgebung mit in den Kampf einbeziehen. Man kann jemanden so unter den Rollladen legen und dann den Rollladen runter machen und ihm so auf den Kopf hauen. Oder man kann jemanden mit dem Kopf ins Aquarium reinpfeffern, dass die Fische rauskommen. Und es war sehr wuchtig, hat das Ganze sehr gut umgesetzt und hatte eben so für mich persönlich zumindest eine sehr erfrischende Optik mit diesem neonbeleuchteten, ich nenne es jetzt mal, ja, doch Hongkong ist ja bekannt, Hongkong-Großstadt-Setting. Also ich hatte sehr großen Spaß daran und das ist auch eins dieser Spiele, wo ich seit längerem überlege, ob ich es nochmal aus dem Schrank ziehe, weil ich habe es für die Xbox 360 hier auch noch rumfliegen.
Kennst du das? Ich kenne das. Das ist hierzulande natürlich unter Konnoisseuren bekannt. Für den Normalverbraucher wahrscheinlich nicht so ganz, weil das tatsächlich in Deutschland auch auf dem Index sich befindet. Das musste ich aus Österreich mir tatsächlich holen. Super spannendes Prinzip, ne? Hätte man gar nicht gedacht, dass da Square Enix auch hintersteckt. Ich krieg mal wieder ein anderes Setting, anstatt immer nur blödes amerikanisches Großstadt-Flair. Gerade dieses mehr Material Art-Style, das finde ich auch richtig cool. Finde ich gut den Vergleich mit Batman und so. Bin ich tatsächlich gerade dran und bin da auch sehr interessiert dran, das weiterzuspielen. Da ist halt immer die Frage, wie raus wird das hinten repetitiv? Ich glaube, jedes Open-World-Spiel hat das Problem, dass es irgendwann repetitiv wird und auch GTA krankt darunter. Gerade vor allem GTA 4 merkt man das beim Missionsdesign. Am Anfang war GTA 4 noch fantastisch von der Mission. Es war richtig immersiv, richtig simulationstechnisch, richtig lebensnah. Und hinten raus ist halt auch einfach eine Mission, bringen die Leute um und kommen dann wieder zurück. Ich bin sehr gespannt, wie es sich mit diesem kritischen Drittel beschäftigt, Sleeping Dogs. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich einen GTA-Klon nennen, würde ich das auf jeden Fall mit einwerfen.
Spielst du das
gerade? Ja.
Habe ich das richtig gehört?
Ja.
Ach echt? Das ist ja ein Zufall.
Ja,
das ist ja super. Aber spielt sich's noch gut?
Ja, ich spiel's auf der PS4. Nee, definitiv. Und auch mit der verbesserten Grafik, muss ich sagen, spielt sich echt gut, ja.
Das ist wuchtig. Ich hatte aber so die Fahrzeuge so ein bisschen schwammig in Erinnerung. Stimmst du mir dazu?
Ja.
Oder habe ich es falsch?
Nee, definitiv. Das merkt man auch so ein bisschen, dass GTA hat ja nicht nur unglaublich tolle Satire, nicht nur interessantes Gameplay, sondern auch, es macht schon was aus, wie die Autos sich verhalten. Ne? Das ist das Gleiche bei Call of Duty. Ihr könnt dieses spezielle Gameplay von Call of Duty ist halt einzigartig und das ist der Grund, warum die Marktführende sind. Und auch jeder GTA-Klon, jede GTA-Kopie achtet darauf, wie die Fahrzeuge sich fahren. Das ist auch mein größter Kritikpunkt bei Watch Dogs. Es ist alles nicht so ganz intuitiv, wie es eigentlich locker, luftig, leicht in GTA ist, ne?
Ja, und ich muss sagen, zum Beispiel bei GTA 3 war ich total überrascht. Das spielt sich wie ein guter Arcade-Racer der damaligen Zeit. Also die Autos lassen sich super geschmeidig lenken. Und was ich auch sehr schön fand, jedes Auto hatte ganz eigene Eigenschaften. Und es hat wirklich einen großen Unterschied gemacht, welche Karre man genommen hat. Und am Ende war es dann oft sogar ein taktisches Element, ob man Fahrzeug X oder Y für eine Mission genommen hat. Und das Schadensmodell war auch schon gut bei GTA 3. Und ich glaube, das ist bei GTA bis heute großartig.
Und das von 2001. Die richtige Antwort, welches Fahrzeug man für jede Mission, nicht für jede Mission bei GTA, aber das beste Fahrzeug in 90% aller Missionen ist tatsächlich der Feuerwehrwagen. Echt weil der so unglaublich viel Schaden macht. Dieses Vieh ist so gemein.
Ich dachte, jetzt kommt der Geldtransporter. Der ist auch super.
Der ist sehr klobig. Der lässt
sich einfach nicht hochjagen.
Der ist sehr klobig, der ist sehr langsam, aber das gerade der Feuerwehrwagen, der kann eigentlich eine unglaubliche Geschwindigkeit erreichen. Das ist ein wirklich fantastisches Gefährt.
Und man kann auch Polizisten, die einen verhaften wollen, mit dem Wasserstrahl so wegspritzen.
Es gibt sogar bei Liberty City Stories, die sind so ein bisschen untergegangen, diese Spin-Offs tatsächlich. Das ist die gleiche Map wie GTA 3, aber mit Motorrädern. Und da gibt es tatsächlich eine Challenge, dass du mit deinem Feuerwehrwagen halt so viel wie möglich kaputt machen musst. Da wirst du fürs Kaputtmachen auch noch belohnt. Liberty City Stories.
Ja, das war ja bei GTA schon immer so, ne? Und das wurde ja aber in der deutschen Version extrem geschnitten. So diese Belohnung für Destruktivität.
Geld, glaube ich, verdienst du immer noch, aber ja, schalte X Gangmitglieder aus, diese ganzen Rampage-Missionen, die gibt es in der deutschen Version nicht, genau.
Nee, oder wenn du Menschen tötest, Passanten lassen sie kein Geld fallen. Das war in der Originalversion auch so und man kann in der deutschen Version von GTA 3 Menschen, die am Boden liegen, nicht mehr attackieren.
Richtig.
Es wurde schon einiges rausgenommen.
Einiges rausgenommen.
GTA 2 war ja da noch viel krasser. Also da ging es ja nicht nur um Gangmitglieder. In GTA 2 gab es einfach Missionen, bringe so und so viele Menschen in der Zeit mit dem Flammenwerfer um. Das wird dann bei GTA 3 schon abgemildert auf Gangmitglieder, was für den deutschen Markt trotzdem nicht rausgekommen ist. Und inzwischen gibt es ja diese Rampage-Missionen. Ich weiß nicht, wann die aufgehört haben, aber bei GTA 4 erinnere ich mich an sowas nicht mehr. Alles dazwischen habe ich nicht gespielt. Vice City, San Andreas und so.
Ich sag dir, GTA 5 ist mir viel zu professionell. Ich weiß, das orientiert sich an Heist-Filmen, aber ich mag auch von den GTA-Spielen eher die düsteren und das ist mir alles irgendwie zu clean geworden. Und ich mag die düsteren Spiele lieber als die mit, wo dir die Sonne aus dem Arsch scheint. Also das heißt, GTA 6 ist bei mir schon nee, das ist nicht meins, glaube ich. Aber wir schauen mal.
Es wird Sonic, ja. Glaube ich auch.
Ich hasse die Sonne.
Aber welches ist denn noch düster? Aber genau diese Liberty City Stories, muss ich zugeben, von denen hatte ich noch nie gehört. Das ist wirklich, wie du sagst, anscheinend nicht ganz so viral gegangen.
Da spielst du tatsächlich Tony Cipriani, der ja ein Auftraggeber in GTA 3 ist. Und da erlebst du, wie er an die Macht gekommen ist. Und das gibt die gesamte Stadt noch mal aus einer anderen Perspektive mit ganz anderen Auftraggebern, mit ganz anderen Themen. Das ist doch schon interessant, muss ich sagen.
Ja, Tony, das ist doch der einen verrät, ne? Der alte Mafiosi, man spielt in den jungen Jahren, ist es dann auch so 80er, 70er oder so?
Tony Cipriani, also du verwechselst. Salvatore verrät dich.
Ah, ich meine den Salvatore. Ja.
Ja, der kommt darin auch vor, Ja, ja.
Klingt auf jeden Fall super interessant, aber ich glaube, ich werde jetzt schon weitermachen, tatsächlich, wenn ich mal wieder GTA spiele mit Vice City. Bin sehr gespannt. Aber das ist dir bestimmt zu hell. Oder hat es so ein schön sowas Düsternes
in der zweiten Reihe? Vice City mit Hawaii-Hemd, das ist wieder, es hat wieder Style, Also Vice City noch vor San Andreas total überbewertet. San Andreas war einfach nur noch Freizeitpark. Diese ganze Map ergibt keinen Sinn in San Andreas. Ich frage dich, ergibt Sinn für dich, bei GTA-Klon Saints Row zu nennen? Ergibt das viel Sinn oder wenig Sinn?
Boah, ich würde sagen, sehr viel Sinn. Ich glaube halt nur, dass die keine Satire mehr waren, sondern einfach nur noch quatschig, oder? Also ich habe Saints Row dreimal gespielt. Ich habe es aber nicht durchgespielt. Ich habe das mal im Koop mit einem Kumpel angefangen. Da ging es auch mit einem Raubüberfall oder mit einem Banküberfall los. Es hat mich aber sehr schnell verloren, weil es sehr... Es hat sich sehr nach Beschäftigungstherapie angefühlt. So gefühlt an jeder Ecke stand so eine Gruppe und dann gab es die Mission, da ist eine Gangstergruppe, schalte die aus und dann waren es irgendwie 10, 15 Gegner, die man besiegen musste und dann stand eine Ecke weiter die nächste dieser Gruppen. So gefühlt habe ich es in Erinnerung. Aber natürlich von allem, es drückt alle Punkte, die ein GTA ausmachen, würde ich sagen. Sandbox, sogar in dem Fall absurder Humor, Großstadt, Third Person, Aber na, hat mich nicht abgeholt. Aber es ist eine sehr persönliche Sache. Ich weiß, dass gerade der dritte Teil beliebt ist.
Hört man tatsächlich auch oft, ne? Ja, Saints Row, aber auf jeden Fall der dritte Teil. Leute sagen dazu immer GTA auf Drogen. Ich würde mal sagen, Fortnite trifft GTA, weil wirklich alle Charaktere wie aus Fortnite halt aussehen. Und das ist für mich dann wirklich so klamaukig. Es ist halt auch da die Frage, also Humor mag man gar nicht mal unterschätzen. Alle Leute reden über einen Soundtrack bei Spielen. Aber ich finde, Humor ist so eine Sache, wenn der nicht trifft, dann willst du ihn eigentlich die permanent nur noch ignorieren. Oder er trifft und dann ist er ein echt schönes Begleitmittel. Aber gerade bei Saints Row, sie treffen so selten meinen Humor. Ne? Und dann ist es halt auch so, ja, es ist halt eine Sandbox. Es fühlt sich wie Fortnite an. Es ist für mich, ich finde dieser moralische Konflikt, ich bin Gangster und ich tue was für mein Geld und eigentlich, wie schlecht kann ich mich eigentlich verhalten? All das habe ich ja nicht mehr in Saints Row. Es ist halt ein Videospiel, ne? Und ich nehme mich ja selber zu keiner Zeit ernst in diesem Spiel.
Nee, absolut. Und der Humor ist halt auch schon sehr auf Pubertierende ausgelegt. Ich kann mir vorstellen, dass ich das vor 20 Jahren auch vielleicht gemocht hätte, aber heute, ja, kann ich mal grinsen, wenn ich mit einem Riesendildo jemanden umhau, aber ich möchte es nicht 50 Stunden lang haben. Dafür ist es mir zu überdreht. Und deswegen, vielleicht auch deswegen, nein, na, aber das ist ja so eine der wenigen Reihen, die es lange versucht haben, neben GTA zu existieren, aber ich glaube, der letzte Teil hat denen auch den Gnadenschuss gegeben.
Devolution ist danach auch tatsächlich geschlossen worden. Dann sind wir jetzt, also irgendwie alle Entwicklerstudios spielen gerade so ein bisschen Poker, Texas Hold'em. Alle müssen immer all in gehen mit ihrem gesamten Budget und müssen es dann 80-fach zurückkriegen. Und wenn das nicht klappt, dann ist das Studio dicht. Die Casino-Ära. Ja, das war genau.
Aber das ist so eine Reihe, genau. Diese, da könnte man jetzt auch noch Just Cause nennen. Das wäre auch sowas, ne? Die haben es auch lange probiert. Und weiß nicht, ob du die mal gespielt hast, da habe ich es mal mit dem ersten Teil probiert, was wahrscheinlich ein Fehler war, weil das war schon sehr altbacken und hat sich auch viel schlechter gespielt, finde ich jetzt, als ein GTA 3, obwohl es 5 Jahre jünger ist.
Das ist auch wieder so ein, es gibt diese eine Ära in meinem Leben, wo ich nur zugeguckt habe, nicht selber gespielt habe. Und Just Cause, muss ich sagen, es ist halt wirklich dieses eine Element, du kannst ja Dinge mit einem Schwunghaken oder mit einem Haken miteinander verbinden und dann explodiert immer und so unglaublich viel. Und das ist so ein bisschen das Feature. Und du kannst mit einem Gleiter durch die Gegend fliegen. Würde ich eher als Uncharted auf Drogen bezeichnen, anstatt dass ich es GTA nennen würde. Weil ich glaube auch, Autofahren musst du darin nicht, wenn du sowieso die ganze Zeit mit dem Jet unterwegs bist. Ist halt auch so ein Chaos-Simulator. Aber ansonsten, außer dass du da Quatsch machen kannst, fühle ich dieses Spiel auch überhaupt nicht.
Nee, genau. Ich glaube, das ist auch der Selling Point. Also, dass man frei ist, kompletten Unfug zu treiben. Das ist so ein Spiel, das funktioniert sicherlich ein paar Stunden auf der Couch mit Freunden gut. Aber würde ich jetzt auch nicht mehr durchspielen wollen.
Nee. Ist schlecht gealtert. Und ich glaube, es ist auch noch mal dieses, du machst ja Quatsch in GTA und wirst dann dafür auch ordentlich bestraft. Und das ist irgendwie, die Polizei ist immer mächtiger als du. Und ich glaube, bei Just Cause hatte ich nie das Problem gehabt, weil an sich hast du viel zu viele Waffen, als dass die wirklich was gegen dich ausrichten können. Und das ist dann halt auch irgendwann langweilig.
Ach ja. Ansonsten, wenn ich jetzt diese Liste so angucke, muss ich sagen, dass ich die meisten jetzt, die da noch draufstehen, nicht gespielt habe. Wenn du jetzt drüber guckst, gibt es da noch was, wo du sagst, oh, das habe ich richtig lang gespielt oder durchgespielt?
Auf meiner Liste tatsächlich jetzt schon seit längerem, weil ich es auch nachholen möchte, auch diese Phase, in der ich nur zugucken dürfte, wäre True Crime New York City oder Los Angeles, Streets of LA natürlich. Hier sind wir auch wieder eher Polizist, der Gangster schnappen muss. Mal wieder aus einem anderen Haus, ist natürlich jetzt auch grafisch komplett in die Jahre gekommen, erweckt aber tatsächlich mein Interesse, weil diese Cop-Perspektive, das ist das Einzige, was GTA sich bisher noch nicht getraut hat. Es gibt diese Theorien, dass in GTA 6 wir vielleicht einen V-Agenten spielen, der eigentlich ein Undercover-Cop ist, aber an sich spielen wir ja immer Gangster in GTA. Und ansonsten, klar, wir hören immer von Scarface oder wir hören von Godfather. Auch Spiele, die echt schlecht in die grafisch super schlecht gealtert sind. Und da ist halt auch die Frage.
Aber die finde ich super interessant. Aber da sind wir jetzt wieder bei den Lizenzspielen, ne? Die sich mit dem GTA-Klon mischen. Und da gehen sofort bei mir so die Lichter an. Und ich denke, oh, geil, ja, das muss ich mir mal kaufen, das muss ich mal spielen. Also so ein Scarface-Spiel finde ich, also den Gedanken finde ich super charmant. Und der Pate ist das Gleiche. Also das, wobei das super brutal sein soll. Und da bin ich dann schon wieder zu empfindlich, glaube ich. Da habe ich irgendwann mal gesehen, wie man da Leute niedermachen kann. Und das war nicht schön. Ja. Und man ist ja dann auch moralisch, ne? Also es ist ja oft eine schwierige Rolle. Wenn man bei der Mafia ist und tut Menschen, die vielleicht nicht bei der Mafia sind, die übelsten Sachen an, dann da fühle ich auch so einen Widerstand in mir. Bei GTA und so wird das ja meistens einfach dadurch kaschiert, dass man noch schlimmere Gangster besiegt. Und ich glaube, das ist da nicht immer der Fall. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das kann oder ob ich da so Skrupel verspüre.
Matze ist noch ein Gangster mit Stil. Und ja, ne, natürlich, das kaschiert ist immer ganz gut, wenn andere Leute viel, viel schlimmer als man selber ist.
Und Wheelman gibt's noch. Ist auch spannend, weil das ist mit Vin Diesel. Das finde ich.
Ist nicht alles mit Vin Diesel am besten. Das eine Spiel, ja, das
finde ich auch richtig cool.
Also von allen Klonen, über die wir besprochen haben, ist, glaube ich, Sleeping Dogs definitiv eins, das da definitiv mithalten kann und das genügend Stärken mitbringt. Mafia muss man sich natürlich dann vom simulativen Aspekt komplett verabschieden. Da steht natürlich die Story krass im Vordergrund. Ich fand es interessant, dass gerade Old Country, was ja jetzt vor kurzem erschienen ist, relativ negativ aufgenommen worden ist, weil es eben wie Mafia 1 ist, nur eben jetzt auf in Sizilien, wo man auch reiten kann, bis man dann nur noch unterwegs ist. Also das hat viel Charme, aber es ist halt wirklich wie Mafia Definitive Edition. Hat man das eine gespielt, braucht man das andere gefühlt nicht mehr zu spielen. Es sei denn, man steht auf diesen Sizilien Plot. Wir hatten jetzt auch sehr viele Kandidaten, die kann man sich mal wegen welcher bestimmter Gameplay-Elemente angucken, aber ob man wirklich Spaß damit hat, ist eine andere Frage. Ich habe noch eine Frage an dich. Wie stehst du persönlich, und es geht immer mal wieder unter und dann taucht es wieder auf, wie stehst du persönlich zu The Getaway?
Ich habe dazu keine Meinung, weil ich es nicht kenne. Das ist ja PlayStation-exklusiv und das ist komplett an mir vorbeigerauscht. Ich kann dir dazu gar nichts sagen.
Das ist tatsächlich interessant. Ich glaube, es hat einer der unkomfortabelsten Map-Orientierungen, weil du so gut wie keine Orientierung bekommst und dich in London irgendwie auch so zurechtfinden musst. Die Welt ist sehr, sehr, sehr grau, sehr statisch, sehr leblos, natürlich irgendwo auch atmosphärisch, aber da passiert nicht so viel. Es wird wahrscheinlich auch am ehesten in die Mafia-Richtung gehen, weil du außer Mission eigentlich nicht viel machen kannst in diesem Spiel. Und was ich interessant finde, es hat so eine zweigeteilte Handlung. Du spielst einerseits einen Mann, der, weil sein Kind eben entführt wird, muss er für die Gangs arbeiten. Das ist die erste Hälfte. Und in der zweiten Hälfte spielst du einen Cop, der dich wiederum aufhalten soll. Also du spielst die Geschichte mit zwei verschiedenen Charakteren.
Okay, das ist cool. Und
das finde ich halt interessant.
Cool. Das ist ein super interessantes Feature.
Würde Matze ein Video dazu machen, würdest du auf jeden Fall wahrscheinlich das Fahrgameplay kritisieren und wahrscheinlich, dass die Gefechte sich heute echt altbacken und merkwürdig spielen und dass es sehr frustrierend ist, weil auch hier die Save Points echt gemein gesetzt sind.
Ja, das ist eine Krankheit der Zeit. Wann hast du das denn gespielt?
Auch wieder die Ära, der ich nur zugucken durfte.
Ah ja, okay, verstehe. Du hast es
nicht. Ich war nur gespielt. Beifahrer. Ich war bei den ganzen Gangsterspielen, war ich Beifahrer. Und dann ist diese Zeit gekommen, wo ich dann diese ganzen Essays, es gibt fantastische englische Essays und es muss fantastisch mehr deutsche Essays wie deinen geben. Es gibt viel zu wenig deutsche Videogaming-Essays. Und da sind meistens diese Leute mit sehr viel Reichweite, die dann noch diese alten Schinken ausbuddeln und sagen, wir müssen eigentlich viel mal mehr über Getaway und andere Sachen reden. Und ich gucke dann immer auf eBay und kauf mir das dann, damit ich irgendwann mal ein Video dazu mache. Irgendwann,
ja, dieses ominöse Irgendwann, das nie kommt. Man kennt's. Aber wenn wir uns jetzt diese Liste angucken, und ich würde jetzt sagen, Michael, du musst jetzt bis übernächste Woche eins dieser Spiele durchspielen. Was du schon angefangen hast oder gespielt hast, zählt nicht. Welches würdest du nehmen?
Ich darf nur eins nehmen.
Ja.
Du hältst mir die metaphorische Pistole an den metaphorischen Kopf und sagst, welches Spiel, ich darf nur eins nehmen, was ich bis nächste Woche durchgespielt haben möchte und muss und auch vielleicht Spaß dabei habe. Dann wird es tatsächlich Sleeping Dogs sein.
Weil du hast schon angefangen, das zählt nicht.
Aber gut, Saboteur. Du hast
schon Einblick Saboteur, in das Niveau des Spiels, das ist fies.
Saboteur würde ich jetzt vielleicht noch mal, aber das habe ich ja leider auch schon gespielt. Boah, du bist ja echt fies.
Ne?
Ja, das eine Gute habe ich ja schon angefangen. Oh, vielleicht so ein Driver? Driver Parallel Lines? Das spätere?
Ja.
Das nicht mehr ganz so klobig ist, vielleicht ein bisschen mehr Story hat? Ja.
Ja. Waren die nicht so ein bisschen dann die späteren Driver-Spiele? War das nicht so ein bisschen GTA, nur dass man mehr im Auto saß?
Ja, und die haben sich gegenseitig immer auf die Schippe genommen, weil ich glaube, sie haben Tommy Vercetti in einem Driver-Teil aus Vice City mit Schwimmflügeln irgendwo abgestellt, weil ja kein Charakter in GTA schwimmen kann. Und gleichzeitig,
ach, sehr gut.
Es gibt in GTA 3 eine Mission, wo du einen gewissen Tenner jagen musst. Und das ist wiederum eine Anspielung auf Driver.
Sehr schön. Wahrscheinlich eine Automission.
Das ist eine Automission.
Ja. Ja, sehr gut.
Ja, und ich finde dieses Urban Chaos spannend, aber ich sag dir, ich kann dir nicht sagen, ob ich die durchspielen kann und werde.
Ja, ja.
Wie sieht's denn bei dir aus? Habe ich dich mit Getaway jetzt neugierig gemacht?
Ja, ich glaube, ich würde Scarface nehmen. Das reizt mich schon. Ich mochte den Film gerne und ich könnte mir gut vorstellen, in dieser Welt mal selbst herumzulaufen. Doch, Scarface wär's.
Aber da ja Vice City sich 1:1 eigentlich an Scarface orientiert, wäre das dann nicht das Spiel vielleicht sogar noch besser?
Das stimmt. Oder erst Vice City und dann Scarface.
Das wäre wahrscheinlich Scarface gegenüber unfair. Also dann steht's im Schatten. Vielleicht muss es doch umgekehrt machen.
Wobei Scarface nach Vice City kam, ne? 2006.
Deutlich spät dran. Also ich habe von irgendwelchen interessanten Gameplay-Features gehört, die Scarface mit hat. Ich glaube, dass du Unternehmen irgendwie hochziehen musst, aber noch mal deutlich anders als in Vice City. Wir haben euch heute diverse Titel präsentiert. Ich würde sagen, warum wir nicht jetzt über Cyberpunk 2077 gesprochen haben. Es ist ein anderes Setting, es ist in der Zukunft und die Cops sind auch erst mittlerweile ernst zu nehmen. Die waren zum Release, hatte das, glaube ich, kaum Parallelen zu GTA, außer dass man Auto in der offenen Welt fahren kann. Es ist ja schon deutlich ein bisschen mehr. Watch Dogs haben wir heute nur ein bisschen gestreift. Ist noch mal ein spezieller Fall, würde ich nicht vergleichen. Ist nicht dasselbe. Gerade Ubisoft ist Ubisoft. Wie bist du mit unserer Ausbeute zufrieden, Matze?
Besser als gedacht. Also bei Fallout war es ja ziemlich dünn. Und ich finde, gerade hier bei den GTA 3 oder GTA-Klonen an sich sind viele Spiele auf irgendeine skurrile Art und Weise zumindest interessant. Und auch zum Beispiel Saboteur finde ich auch super spannend. Nee, ich bin sehr zufrieden. Ich habe gerade Lust bekommen, Videospiele zu spielen. Und das ist ein gutes Zeichen.
Ja, das ist das, was Enliven machen möchte. Der ganze Hate-Content bringt euch nur dazu, Videospiele zu hassen. Ich möchte euch dazu bringen, Videospiele noch mehr zu lieben. Ein bisschen aus eurer Komfortzone rauszukommen, auch mal Death Stranding eine Chance zu geben, selbst wenn ihr immer überall hört, DRL-Simulator. Nein, glaubt an Death Stranding, glaubt auch mehr an euch. Glaubt vor allem an Matze von Detailliebe und glaubt an mich. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn eure Lieblingspodcast über eure Bildschirme oder über euren Bildschirm eures Handys rollt, wie auch immer. Matze, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Komm bitte wieder unbedingt wieder. Aber du bist an sich, hast du ja, du musst ja nur an der Türe dein Ticket vorzeigen, beziehungsweise musst du ja nicht. Du hebst mal kurz deine Kappe, dann lassen sie dich ja eh wieder rein. Du bist ja eh Stammgast bei mir daher. Vielen, vielen Dank für das heute. Stimmt.
Ja, das gebe ich zurück. Ich komme auch gerne wieder. Also vielen Dank für heute. Kann ich irgendwie auch zurückgeben. Natürlich. Also bevor wir uns jetzt komplett verzetteln, sage ich lieber Tschüss.
Tschüss mit Ös. Bis später, euer Peter. Leute, Steady, Enliven, Spotify, ihr kennt das Spiel. Bonus-Content, ich kann es euch nicht oft genug empfehlen. Alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich bei Steady und einer YouTube-Kanalmitgliedschaft, dass ich euch das nur wärmstens empfehlen kann. Und die wären glücklich, wenn ihr auch dazukommen würdet. Immer schön bei Rot anhalten, ne? Digital könnt ihr euch benehmen, wie ihr wollt, aber bei dem, was auch immer, aber realen Leben bitte immer schön vorsichtig fahren, ne? In diesem Sinne, live das Leben, embrace das Chaos. Haut rein. Ciao.
Tschüss.